waren auch Metzgereibetriebe ganz sauer auf die Heringe, weil die natürlich weniger Umsatz hatten in der Fastenzeit, weil natürlich keiner Fleisch gegessen hat von den streng katholischen
Ja, aber das ist so
Iren.
eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr.
Ja, auf
Weil der
jeden
Hering
Fall.
ist ja nicht dran schuld, sondern natürlich das katholische Regelwerk.
Ja,
Das muss
das
ich mal
ist
ganz
wie mit
kurz.
dem Nubbel. Herzlich willkommen zu Umami Town. Wir sind heute Hashtag Detox, Hashtag Saftkur, Hashtag Clean Eating, Hashtag Genussverweigerung und sprechen über Fastenspeisen. Hallo Jule.
Hallo Anke.
Mir ist aufgefallen, dass dieses Jahr zwei große Fastenzeiten parallel sind, was nicht immer so ist, weil nämlich heute sind wir ja am Tag nach Aschermittwoch. Das heißt, die katholische Fastenzeit vor Ostern hat angefangen.
Ja.
Und am Aschermittwoch, am 18. Februar, hat auch Ramadan
Ach
angefangen.
was.
Und ich muss ja sagen, ne? Ramadan find ich als Fastenzeit cuter als die christliche Fastenzeit. Weil ich finde, dass das, also ich habe Ramadan noch nie mitgemacht, aber ich finde, dass strahlt immer so eine ganz große Gemeinschaft aus.
Das stimmt. Und ich mag auch dieses, wenn man das dann beobachtet quasi, dass dann, sobald die Sonne untergegangen ist,
Dass dann
dass,
Iftar gemacht wird, das
ja, dass
Fastenbrechen.
Menschen zusammenkommen und eben zusammen essen, weil das ist ja im Straßenbild total zu beobachten. Also gerade wenn du dich irgendwie zum Beispiel in Ehrenfeld in der Nähe von der Moschee mal ein bisschen
Ja.
umsiehst oder halt eben ja, in der Nähe auch so von türkischen Restaurants zum Beispiel, das beobachte ich schon sehr gerne. Aber ich habe auch immer, ich hab ganz große Gefühle dafür, weil, also ich stelle mir das halt ganz hart vor.
Also, weil es bedeutet wirklich, du isst vor Sonnenaufgang deine letzte Mahlzeit und trinkst dann auch das letzte Mal. Und das Fastenbrechen, das ist dann nach Sonnenuntergang.
Ja,
Das heißt, wenn
genau.
die Sonne da ist, wird nicht gegessen und nicht getrunken. Ich finde das auch krass. Ich habe das auch mal vor 2 Jahren, da war ich während Ramadan in London und da war ich in Bishopsgate. Das ist auch so ein Viertel, was so total muslimisch geprägt ist. Und da hat man das auch abends total krass gemerkt, dass dann abends so das Leben losgegangen ist. Und das fand ich schon irgendwie cool, weil für mich ist die christliche Fastenzeit echt immer so, ja, du nimmst dir vor, keine Süßigkeiten zu essen. Nach dem dritten Tag brichst du eigentlich das wieder, weil es ja auch keiner irgendwie kontrolliert und so tiefchristlich der Glaube dann irgendwie doch nicht ist. Und dann ist es irgendwie, weiß ich nicht.
Aber ich beobachte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis schon wirklich sehr, dass in dieser christlichen Fastenzeit, auch wenn die Menschen vielleicht gar nicht so wahnsinnig religiös sind, dass sich schon viele für Alkoholfasten, Fleischfasten ganz viel und auch Süßigkeiten entscheiden.
Ja.
Häufig auch alles zusammen. Und das finde ich immer so ganz erstaunlich, weil eben Religion in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nahezu gar keine Rolle spielt. Und ne, wird ja auch immer alles viel, viel weniger. Und dann auf einmal wird dann zumindest irgendwie diese Tradition übernommen. Und dann bin ich immer ganz erstaunt, wenn auf einmal jemand, weil also in meinem Leben spielt das gar keine Rolle. Und dann steht auf einmal mal wieder eine gute Freundin vor mir und sagt, nee, wir haben Fastenzeit, ich trinke gerade keinen Alkohol. Und denkst, ach, ah, okay. Also ich vergesse das immer und dann fällt es mir auf einmal doch auf.
Christlich gesehen ist, ich habe dann auch wieder, ich habe versucht zu rechnen, es hat erst überhaupt keinen Sinn gegeben, weil man, also in meinem Kopf merke ich mir, dass die Fastenzeit 40 Tage dauert. Also wären es heute noch 39 Tage bis Ostern, aber es sind noch 45 Tage bis Ostern und man denkt sich so, the math ain't mathing. Ja, die Sonntage werden rausgenommen, zwinki-zwonki. Die
Moment mal, darf man dann sonntags?
Das war, also ist wahrscheinlich auch von bis, aber in diesen 40
Ach
Tagen sind die
was.
Sonntage nicht drin. Deswegen ist die Fastenzeit eigentlich immer 45 Tage, obwohl die im Kopf immer 40 Tage ist und bezieht sich eben auf die 40 Tage, die Jesus, bevor er quasi mit seinem Wirken in die Öffentlichkeit gegangen ist, ist er in die Wüste gegangen und wurde dort, der Satan hat versucht, Jesus zu verführen, aber Jesus war natürlich ein stabiler Bro. Und ist den Versuchungen des Satans widerstanden. und hat halt 40 Tage durchgehalten. Aber wenn wir über Fasten sprechen, dann müssen wir natürlich nicht nur über das religiöse Fasten sprechen, sondern auch über dieses Hashtag Detox.
Ja.
Ich nenne es mal dieses Lifestyle-Fasten.
Lifestyle-Fasten. Mir fiel noch eine Sache ein, weil du hast ja gerade schon angesprochen, dass sich die Katholiken, aber auch die Protestanten sich ja möglicherweise zwinki-zwonki einen kleinen Ausweg ausgesucht haben. Und das macht man ja ganz gerne. Ich musste sofort an die Maultaschen denken.
Genau.
Die in weiten Teilen Süddeutschlands auch als Herrgottsbescheißerle
ja.
bezeichnet werden, weil dann, also Gott sieht da nicht, dass da Fleisch drin ist, weil da Nudeln drumherum sind. In der Fastenzeit essen Leute Maultaschen? Weil es ja eigentlich, also wenn du Fleisch fastest, eigentlich ja nicht. Aber ja, es ist das Herrgottsbescheißerle.
Also die also heißen halt Herrgottsbescheißerle, ja. weil das halt daher, wir haben in, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, vielleicht war es in der Dosenfischfolge oder so, haben wir auch schon mal über diese ganzen Themen gesprochen, wie
how to trick Jesus.
Ja, ja, oder Gott. Also, dass Gott einerseits alles sieht, aber andererseits offensichtlich auch extrem dumm ist. Naja.
Nun gut, kommen wir zurück zum Lifestyle-Fasten, nennen wir es mal so. Hast du jemals, also ich denke sofort an sowas wie Heilfasten, Stichwort erstmal Glaubersalz pumpen und dann je nach Plan entweder eine Woche, manche Leute machen das für 10 Tage, manche Leute machen das für 2 Wochen. Hauptsächlich Kräutertee, Wasser und Brühe in sich reinzuschütten.
Hast du das gemacht?
Ich habe das mal gemacht, ja.
In so einem Zentrum oder zu Hause?
Nee, in Ehrenfeld. Nee, mit einer Freundin zusammen. Es ist auch wirklich schon boah, 8 Jahre her oder sowas. Da habe ich das mit einer Freundin gemacht, die das so einmal im Jahr, ist das so ein Ritual von ihr. Irgendwie, manche Leute brauchen das ja auch vielleicht so ein bisschen ja, psychosomatisch, so als so eine Art Reinigung.
Irgendwie so ein Reset, ne?
Gerne auch wirklich eher so im Januar, also nachdem du eben diese ganzen Feiertage hinter dich gebracht hast, hast möglicherweise im Dezember auf 35 Weihnachtsfeiern relativ viel Alkohol getrunken, dann der Braten, der Plätzchenteller und so weiter. Und dann war das so ein Ritual von ihr. Die hat damit nicht das Neujahr sofort, am 1. gibt es nur noch Glaubersalz und Brühe, das nicht. Aber schon so im Januar war das so ein Ding. Und das habe ich mitgemacht. Und das war eine Katastrophe. Das war fürchterlich. Also für mich, erstens, ich bin nicht gut da drin, wirklich gar nicht gut da drin, mir so ein ganzheitliches Verbot auszusprechen. Das ist also, wenn ich mir halt sage, wenn ich mir wirklich was so komplett verbiete, im Sinne von, du darfst jetzt wirklich 6 Wochen gar keine Süßigkeiten essen, dann macht mein Gehirn etwas, dass es sofort an nichts anderes denkt, ja, als an Süßigkeiten. Oder was ich nehme mir jetzt vor, so Jule, und du trinkst jetzt mal hier 3 Monate, gibt's keinen Tropfen, keinen Weißwein, kein Aperol, kein gar nichts. Dann denkt mein Gehirn hauptsächlich daran, boah, wann kannst du eigentlich mal wieder ein Aperol trinken gehen? Und ich muss immer mit so ein bisschen kleineren Schritten arbeiten, im Sinne von, weißt du was, Julia, es gibt jetzt mal 2 Wochen nichts, aber nächsten Samstag darfst du eine Weißweinschorle trinken, eher sowas. Oder, weißt du was, Julia, du kaufst dir jetzt keine Süßigkeiten, aber dein nächstes Dessert, was weiß ich, dann brauche ich so eine Alternative, dass ich mir dann halt irgend so einen Fruchtquark kaufe oder sowas. Also ich muss mich selber, was heißt austricksen, ich funktioniere nicht so gut.
Du musst die Belohnung schon mit einplanen.
Ja, und auch, nicht so dieses total harte Verurteilen, wenn es dann nicht klappt, dass du dann sofort, oh Gott, ich bin ja der größte Versager, ich schaffe noch nicht mal das, sodass diese, ja, also dass diese Hürde so riesig hoch wird.
Also bei Heilfasten ist es ja wirklich total krass, weil du halt ja wirklich, du hast dann ja auch so Abbau- und Aufbautage und so, glaube ich, ne?
Ja.
Und eine Freundin von mir, die hat das mal in so einem Zentrum gemacht, wie so eine kleine Kur.
Ja.
Was ich mir noch eher vorstellen könnte, weil du dann ja einfach komplett raus bist.
Genau, so. Weil ich habe parallel gearbeitet.
Ja,
ne?
und da das, muss ich halt sagen.
Das hat nicht funktioniert. Also,
da, ja, weil.
War scheiße.
Das sehe ich, also ich habe jetzt abgesehen davon, dass ich akut keinen Bock drauf habe, wenn jetzt jemand sagen würde, du musst das machen, dann würde ich sagen, okay, dann gehe ich aber auch in so ein Zentrum und lass mich da komplett ein und drauf ein und nehme das vielleicht als Grund, weiß ich nicht, ein bisschen zu meditieren oder so ein Kram auch noch, wenn schon, denn schon. Weil, also, ja.
Wenn du den ganzen Tag nichts isst, wenn du nur Brühe, das ist, also der Kreislauf schafft das schon, aber, und du durchläufst auf jeden Fall auch solche Stadien von ab dem und dem Tag hast du überhaupt nicht mehr so dieses, dass dein Magen richtig knurrt und sowas. Diese Stadien, die durchläuft man auf jeden Fall. Ich hatte aber, ich war die ganze Zeit super schwach. Ich war richtig, richtig schwach. Also im Sinne von, es war, also für mich war kein Denken dran, dass ich zum Sport gehe oder sowas. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Konzentrationsfähigkeit total zurückgegangen ist. Und ja, ab irgendeinem gewissen Punkt, so gegen Ende hin, habe ich eigentlich nur noch drüber nachgedacht, wann ist es endlich vorbei? Wann ist es endlich vorbei? Ich habe das durchgezogen, ich habe das durchgehalten, aber also das ist definitiv nichts, was ich so als Ritual brauche. Nee, das, sondern ich bin mehr so Team, wenn es gesünder sein soll, dann arbeite ich eher so in so etwas kleineren Schritten im Sinne von, ich habe mir eine App zugelegt, die mich daran erinnert, dass ich meine 2 Liter am Tag trinke. Oder ich habe mir, also ab und zu führe ich auch so ein Ernährungstagebuch, wo ich dann halt reinschreibe, so und so viel habe ich heute, ne? Also das ist mein Frühstück, das ist mein Mittagessen, das habe ich mit Sport verbrannt und dass ich dann auf dem Wege drauf achte, dass ich zum Beispiel mehr Hülsenfrüchte und mehr Nüsse und mehr Gemüse zu mir nehme. Das sind eher so die Schritte, mit denen ich ganz gut klarkomme, anstelle von 2 Wochen Brühe.
Eine Zeit lang war das doch auch mal ein totales Ding, sich so Saftkuren zu bestellen, wo man sich dann für wirklich teuer Geld so ein komplettes Paket für 5, 7 oder 10 Tage bestellen konnte, wo dann du einfach 5 bis 7 Säfte am Tag getrunken hast oder so. Ja, also in meinem Umfeld sind auch wirklich paar Leute, die so sehr strikt Intervallfasten machen.
Ja,
wo du
ja
bei
mir auch einige.
Das ist so, also da gibt es von bis, also Intervallfasten ist im Prinzip auch, du hast einen bestimmten Zeitraum am Tag, da isst du und dann, es gibt manche Leute, es gibt 16,8 oder 16,8 ist 24, ne? Ja, kurz mal gerechnet. Die sagen dann, 16 Stunden essen sie nicht, 8 Stunden essen sie, da gibt es dann Abstufungen und so. Ich glaube, dass das für manche Leute gut funktionieren kann, weil man dann teilweise von diesem Snacken so ein bisschen wegkommt, weil das dann eher so ist, so du isst halt große Mahlzeiten in dem Zeitraum und so. Und das soll irgendwie, also potenziell gut sein, den Blutzuckerspiegel zu regulieren, ja, und so. Ich finde aber schon auch, boah, manchmal denke ich mir auch so, Essstörung aber auf Lifestyle. Bei so ganz, also ich finde bei allen Sachen, wo es dann irgendwann so sehr restriktiv wird, und ich kann das auch verstehen, ne, dass das einem Orientierung und Halt gibt, viele Regeln beim Essen zu haben. Eine Freundin von mir, ich weiß nicht, ob die es immer noch macht, die hat früher mal gesagt, dass sie sich eigentlich am liebsten vegan ernährt, weil sie sich dann gar nicht so sehr viele Gedanken darüber machen muss, wie ethisch jetzt ihr Essen ist. Und du dann gar nicht zum Beispiel vor dieser Entscheidung stehst, kaufe ich jetzt eine Milch, welche Bio-Abstufung kaufe ich da, sondern ich bin einfach vegan. Das macht Urlaub in meinen Kopf rein, weil da ganz viele Entscheidungen wegfallen und so. Aber also, ja, ich werde manchmal so ein bisschen ratlos.
Ich bin auf jeden Fall interessiert, aber ich beobachte auch regelmäßig. Wie formuliere ich denn das jetzt am besten? Also zum Beispiel ist der neue heiße Scheiß, der durch die Decke geht, ist Wasserfasten. Das ist mir jetzt mehrfach bei Instagram begegnet, dass Menschen das machen.
Das heißt, man trinkt einfach Wasser?
2 Wochen lang trinkst du Wasser.
Einfach nur Wasser?
Wasser. Und dann sitzt halt neulich, sitzt eine Freundin vor mir, weil sie gesagt hat, der und der Verlag bringt da
auch kein Mineralwasser?
So genau weiß ich es nicht. Es ist Wasserfasten, aber es ist auf jeden Fall nicht, also es ist nicht dieses, also vermutlich musst du dir dann auch zwischendurch mal irgendwie ein paar Salze rein.
Ja, du brauchst doch, also genau, so das, also ich glaube, vielleicht kannst du mal 2 Wochen ohne Vitamine und sowas klarkommen.
Ja, aber, also Salze und sowas brauchst du auf jeden Fall. Ja. Naja, also und sitzt halt eine Freundin vor mir mit leuchtenden Augen und sagt, boah, ich mache nach Karneval auf jeden Fall Wasserfasten. Und ich gucke sie an und sage, Why? Also, wie stellst du dir das vor? Also, du gehst dabei parallel arbeiten und gehst auch irgendwie noch zum Sport. Ist das alles so vorgesehen? Ja, da kann man in 2 Wochen 10 Kilo abnehmen. Und ich denke, sind wir nicht mittlerweile vielleicht mal aus dem Alter raus, wo wir es für realistisch halten, dass man in 2 Wochen 10 Kilo abnimmt, dass das ansatzweise gesund ist und vor allen Dingen nachhaltig? Also, dass nicht.
Also, abgesehen davon, dass ich das nicht glaube, dass das funktioniert, 10 Kilo in 2 Wochen, ist ja das, was du abnimmst, Wasser.
Ja, und also Dreh- und Angelpunkt ist ja, wenn du vorhast, also beim Fasten geht es ja ganz, ganz häufig überhaupt nicht um Gewichtsverlust, sondern beim Fasten geht es ja wirklich, entweder ist es was Religiöses, ja, oder es geht beim Fasten eher um so eine Form von, ja, Entschlacken ist auch wieder ganz schwierig, aber um so eine Form von Detox, dass du sagst.
Ja, aber Detox ist eigentlich auch nicht richtig, weil deine Leber die ganze Zeit detoxt. Also eigentlich, also ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen zu Heilfasten gelesen, dieses Entgiften ist total, also da wird mittlerweile gesagt, die Leber entgiftet sowieso die ganze Zeit, ne? Dass man das vielleicht ganz gut nutzen kann, um so den Start von einer Ernährungsumstellung oder sowas zu haben. Dass man dann das Gefühl hat, man setzt sich so ein bisschen auf Null. Deswegen macht man da ja auch TMI, so das Glauber, ja, die Glaubersalznummer und potenziellen Einlauf und so ein Kram.
Genau, und bei diesem Wasserfasten, was mir jetzt aber eben meine Freundin erzählt hat, hat sie ein neues Buch in die Hände bekommen von einem Doktor, der sich damit auseinandergesetzt hat und der wohl quasi bei einem Diabetespatienten die Beobachtung gemacht hat, dass der hatte, ne, der hatte so seine Blutwerte und alles Mögliche, und dann kommt halt dieser Patient irgendwann wieder zu ihm und hat auf einmal tipptopp super, super Werte. Und dann hat er ihn auch, also das kann ja nicht sein, da muss mal irgendwie ein Fehler passiert sein. Und dann hat ihm dieser Patient halt erzählt, ja, ich habe jetzt hier irgendwie 2 Wochen Wasserfasten gemacht. Und aus diesem Werk geht hervor, wie gesagt, ich habe selber nicht gelesen, aber es ist nur Hörensagen, wovon ich gerade spreche. Aus diesem Werk geht dann wohl hervor, dass Wasserfasten der neue heiße Scheiß ist. Damit könnte man seine Fettleber wegbekommen und möglicherweise auch Diabetes.
Naja, wenn man nach dem Wasserfasten aber so vorm, also weitermacht wie früher, dann ist die Fettleber halt auch schnell wieder
ganz
da.
Ganz genau.
Ne?
Und das, finde ich, ist halt so ein bisschen das Schwierige an der Sache. Also wenn du dann mit so einer Hauruck-Aktion das machst, aber anschließend ziehst du dir halt trotzdem wieder jeden Abend dein Glas Weißwein, und sobald du ein bisschen Stress hast, hast du irgendwie die Langnese-Eisbox in der Hand. Ab dann hast du halt auch verloren. Deswegen weiß ich nicht. Also es muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde ganz gewaltig Hausaufgaben machen und gucken, wie es so ist mit, welche Salze braucht man, weil, also deswegen ist ja dieses Heilfasten, dass man das mit Brühe macht, dass man auf jeden Fall so ein paar Mineralstoffe zwischendurch noch tankt. Da würde ich auf jeden Fall noch mal ganz genau hingucken, und vor allen Dingen, ich würde mir halt immer Gedanken eher darum machen, was soll es denn bewirken? Also ist es gerade so dieses, was ja wirklich auch viele im Januar eben haben, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen, ich habe jetzt 4 Wochen lang sau viel Zucker und auch häufig Alkohol in mich reingeschüttet, das müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen gesünder hinkriegen. Muss ich dafür zwangsläufig wirklich Heilfasten machen, oder ist vielleicht eine Idee auch, zum Beispiel kann ich nur empfehlen, so ein Ernährungstagebuch zu führen. Man kann, also manchmal hilft es ja auch wirklich einfach mal Dinge aufzuschreiben, um zu gucken, oh, Moment mal, zum Frühstück, nee, da habe ich noch ein Weißmehlbrötchen gegessen und da habe ich mir ziemlich dick Nutella drauf geschmiert, habe ich total vergessen. Und manchmal hilft es einfach, diese Dinge aufzuschreiben und dass einem vielleicht auch mal jemand sagt, pass mal auf, dieses Stück Kuchen hat ungefähr genauso viel Kalorien, wie wenn du dir 2 Aperol reinziehst. Also einfach so mal so einen Überblick dafür zu bekommen. Und ja, das finde ich persönlich, finde ich nicht schlecht. Der aktuelle Foodtrend, den finde ich interessant. Ich bin zufällig in der Materie drin, weil ich da von einer Redaktion angefragt wurde für das Thema. Das aktuelle Ding 2026 geht los mit Fibermaxing.
Also wir fressen jetzt alle Ballaststoffe.
Ballaststoffe sind das Ding.
Das heißt, es gibt Brokkoli mit Leinsaat.
Ja, und da noch ein bisschen Chiasamen drüber gestreuselt, weil natürlich, sonst wäre es kein TikTok-Trend, muss es nicht, es kann nicht einfach.
Es kann nicht Leinsaat sein, sondern es muss Chia sein.
Ja, und das auch, und es kann nicht einfach, ist mal ein bisschen mehr Gemüse sein, sondern es muss direkt Maxing sein. Und ich finde trotzdem diesen Trend, ich finde den, Also man kann ihn nicht total verteufeln, weil es ist eine gute Idee, grundsätzlich Ballaststoffe mal so ein bisschen in den Fokus zu nehmen und zu sagen, Leute, esst das. Da ist so die tägliche Empfehlung, sind 30 Gramm für eine erwachsene Person und das erreichen schon die wenigsten. Und beim Fibermaxing geht es jetzt aber mehr so um 60, 70, 80 bis 100 Gramm.
Ja, und wenn 30 Gramm schon viel sind, ja, dreimal so viel, also ja, da versteht man, warum Pamela Reif in ihr zuckerfreies Getränk flüssige Ballaststoffe reingetan hat. Ne? Da kannst du die Ballaststoffe saufen.
Und das Ding ist halt, ich habe mich da mit einer Ernährungswissenschaftlerin drüber unterhalten, von wegen, kann das eigentlich auch irgendwie gefährlich sein, kann man es auch übertreiben oder ist es eigentlich, ne, also was ist daran gut, was ist daran schlecht? Und die meinte auch, man muss halt so ein kleines bisschen vorsichtig sein. Man sieht das schon häufig im Januar oder auch während der Fastenzeit, wenn Leute Fleischfasten machen. Das heißt, Leute, die relativ viel Fleisch essen und eben nicht ganz so viele Ballaststoffe möglicherweise zu sich nehmen, weil die sind wirklich ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln, in Hülsenfrüchten, in Gemüse, in Nüssen, in Samen und so weiter. So, und wenn die dann auf einmal halt wirklich verstärkt pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen, das heißt Ballaststoffzufuhr erhöhen, noch kein Fibermaxing, naja, dann merken die auf einmal, dass Dinge in ihrem Darm aktiviert werden und dann kriegen die auf einmal Blähungen. Und tatsächlich, wenn die das gar nicht so dolle gewohnt sind, also ich kann dir aus dem Stegreif 10 Leute aufzählen, die wirklich hauptsächlich Fleisch essen, ist immer noch so, dann kriegen die halt auch echt richtig Krämpfe. So, und wenn du da jetzt sagst, ich esse jetzt nicht nur, also ich gucke jetzt mal, dass ich vielleicht, ich finde Ernährungsumstellung ist auch immer so ein Riesenwort, aber dass du vielleicht morgens mehr so mal ein Vollkornbrot isst oder dir vielleicht auch mal eine Linsensuppe oder einen Linsensalat reinziehst oder auch so dieses an apple a day keeps the doctor away, also so wieder in kleineren Schritten arbeitest. So, wenn du jetzt aber in die Vollgas-Version gehst, du, dann kriegst du richtig Krämpfe. Deswegen, ich werde auch ein bisschen vorsichtig und finde einfach so wieder mal der Angang, mach das doch nicht direkt auch wieder so eine Form von Genussverweigerung, sondern direkt in diesem Impuls und hau ruck und es muss jetzt alles auf einmal sein.
Ja, sondern, es muss doch alles optimiert sein.
Ja, exakt.
Und dann bist du halt irgendwann, wenn du auch noch auf Protein achtest und nicht nur Fibermaxing machst, denkst du dir ja 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und dann kannst du deiner Verdauung aber komplett tschüss sagen.
Ja, und irgendwann ist Essen halt auch nur noch irgendwie so eine Ansammlung von Zahlen und Mathematik. Und das finde ich halt auch total scheiße, weil das ist einfach, also Essen und Kochen kann was ganz, ganz Schönes sein. Und deswegen bin ich auch immer eher so Team Saisonkalender und guck doch einfach gerade mal, was jetzt wächst und dann versuchst du das so ein bisschen mehr in deinen Speiseplan einzubauen und dann, ne, dann bist du doch schon mal auf einem richtigen Weg. Aber mach's doch halt nicht immer im, oh guck mal, jetzt kann ich ein Tütchen aufreißen und jetzt rühre ich mir noch hier diesen Ballaststoff und dieses Protein in mein Glas und irgendwann bist du halt irgendwie kurz vor Astronautenfood. Mhm. Also ist doch furchtbar.
Ja. Wenn wir auf so Religionen gucken, da ist Fasten ja voll oft eigentlich nichts Körperliches, sondern da geht es eher so um was Psychologisches, ja, beziehungsweise Philosophisches auch. Ne? Es gibt es ja auch in total vielen Religionen. Im Buddhismus wird auch gefastet. Und die Regeln sind, also generell kann man, also die Regeln sind auch je nachdem total unterschiedlich. Ne? Im Buddhismus ist es, dass du zum Beispiel auch auf Fleisch verzichtest, dass du Gewürze so relativ runterfährst. Und da geht es dann so um Klarheit, da geht es aber auch um so dieses Prinzip, das kennen vielleicht auch manche Leute aus dem Yoga, Ahimsa heißt das, so eine Vermeidung von Leid. Also ich glaube, Ahimsa wird irgendwie so mit Gewaltfreiheit auch so übersetzt, ne? Dann hast du den Islam, da geht es dann so um Gottesfurcht, um Disziplin, aber auch um Solidarität. Und Solidarität, ja, das liebe
ich doch.
Ist dann ja voll wieder dieses, du triffst dich dann zum, ja, Iftar, du triffst dich dann zum Fastenbrechen so. Und im Islam gibt es ja eh nochmal eigene Regeln, was gegessen wird und was nicht gegessen wird. Bei den Christen, da ist es auch so ein bisschen innere Einkehr und natürlich bei den Christen wird viel Buße getan.
Ja,
beim Christentum,
es wird immer mit schlechtem
viel
Gewissen, natürlich.
Genau.
Die Christen sind doch immer so, ja.
Da gibt es aber auch, also ich glaube auch je nach Ausprägung, Regeln von bis, ne? Wo manche, ja, eben sagen, ich esse kein Fleisch, manche essen kein Süßes. Und im Hinduismus, da geht es auch so um Reinigung und im Hinduismus, da werden ja immer so ganz viele verschiedene Götter auch verehrt. Ich glaube, die Hindus haben so, die haben so ultra krass viele Götter, ist das nicht so?
Ja, es sind auf jeden Fall einige. Es sind einige unterwegs.
Genau. Und so aus, wenn man so Fasten auch als eine Möglichkeit sieht, vielleicht für eine innere Einkehr oder für so eine Beschäftigung mit sich selber, dann kann ich das irgendwie ein bisschen anders anerkennen, als wenn man so das Gefühl hat, da wird der nächste Lifestyle-Train irgendwie gefahren. So. Und ganz interessant fand ich.
Vor allen Dingen, ich glaube, also das finde ich häufig auch echt einfach so ein Unterschied, dass dieses Fasten aus eher so religiösen Gründen, das ist ja definitiv etwas, was du für dich machst. Und das teilst du ja auch nicht unbedingt immer mit allen anderen. Und bei Lifestyle-Fasten ist es ja grundsätzlich,
wenn es nicht gepostet hast, dann ist es nicht passiert.
Exakt, das ist immer eher was für die Außenpräsentierung. Und das ist auch irgendwie so ein Unterschied. Aber ja, ich meine, wie gesagt, es soll einfach jeder für sich selber entscheiden. Nichtsdestotrotz, ich bin so ein bisschen, sobald da irgendwie ganz viele Pülverchen von der Kamera aufgerissen werden, bin ich sehr, sehr skeptisch. Weil da möglicherweise vielleicht auch irgendjemand ein bisschen Geld mitverdienen möchte. Could it be?
Und du hast im Zusammenhang mit dem Thema Fasten einen total guten Travel-Tipp. Das finde ich richtig, richtig klug, sich die Religion von anderen Leuten nicht zu eigen zu machen, sondern im Sinne von die Essgewohnheiten da ein bisschen zu eigen zu machen.
Absoluter super Travel-Tipp. Kennen wahrscheinlich einige Menschen, die schon mal in Südostasien unterwegs waren. Also so, wenn du zum Beispiel in Thailand oder in Vietnam unterwegs bist. Und ich reise regelmäßig mit einer vegetarischen Person, die auch kein Fisch isst. Und dann hast du manchmal das Problem, dass natürlich an ganz vielen thailändischen und vietnamesischen Speisen ist halt überall Fischsoße dran. Mhm. Und also ne, es gibt ja auch Leute, die eine Allergie haben oder ne, wie auch immer, die es einfach nicht mögen. Und dann ist ein sehr, sehr guter Travel-Tipp, dass du einen buddhistischen Tempel aufsuchst und dir da mal im Umkreis Restaurants und auch Supermärkte anguckst. Die sind in der Regel auch mit so Wimpeln geschmückt in verschiedenen Farben, dass du die halt auch daran, da ist auch ein bestimmtes Symbol drauf, das erkennt man dann. Und dort gibt es dann eben quasi genau diese vegetarische Küche.
Da gibt es fastenfreundliche Küche quasi.
Exakt. Die ist dann, also wir haben dann auch irgendwann mal während der Reise haben wir dann auch gemerkt, Moment mal, das geht nicht nur um um Verzicht auf Fleisch, sondern die sind auch die sind immer noch geil gewürzt. Also deswegen dachte ich mir gerade, Moment mal, da wird ein bisschen die Würzung runtergedreht. Ja, vielleicht, also es würden auch so Dinge wie Knoblauch, Zwiebeln und ich glaube Chili verzichtet.
Ganz genau, aber zum Beispiel Ingwer ist erlaubt, finde ich immer interessant, weil Ingwer irgendwie anscheinend nicht so anregend dann ist, aber sowas wie Zwiebeln und so wird dann zum Beispiel nicht benutzt, aber trotzdem kannst du da ja, also du kannst ja auch mit Kräutern super schöne, ganz duftende, leckere Brühen machen.
Und es werden auch zum Beispiel, weil wie gesagt, in Thailand und in Vietnam sind einfach solche Dinge wie eben eine Fischsoße omnipräsent. Das ist bei uns wie Salz, Pfeffer, also wenn ich es mal so ganz allmannmäßig erklären dürfte. Und dort habe ich, glaube ich, zum ersten Mal eben eine Fischsoße auf Shiitake-Basis, auf Pilzbasis in der Hand gehabt.
Weil du da natürlich dann auch ganz viel Umami dann dadurch ins Essen reinbekommst.
Ja, sicher. Also das ist ganz, ganz köstlich. Das kann ich einfach nur empfehlen. Das ist dann nicht, dass du da auch, da gibt's dann irgendwie nur ein bisschen Brühe mit Nudeln drin. Nee. Sondern da war auch so ein, also habe ich schon mehrfach gesehen, dass dann in diesen Restaurants wirklich auch so ein richtiges Buffet aufgebaut wird. Und dann gibt's da auch wirklich aus Seitan steht dann da Vegan Chicken dran. Also da werden so Hähnchenkeulen nachgebaut. Mhm. Oder eben aus Tofu, häufig auch wirklich Seitan, werden irgendwelche Garnelenschwänzchen nachgebaut und so Geschichten. Und du hast dann wirklich eine ganz fantastische Auswahl an ganz unterschiedlichen Speisen, die ganz viel Power haben. Aber A, es brennt halt nicht so dolle und B, sie sind halt vegan. Mhm. Vegan Vegetarisch ja, auf jeden Fall. Es kann sein, dass da mal ein Ei irgendwo drin ist.
Ja, genau, weil irgendwie mit Milchprodukten ist da ja eh nicht so viel Thema. Nee, deswegen so viel. Sind die oft dann, wenn die vegetarisch aber, sind, eh schon vegan.
Aber kann, na, ich glaube schon, dass die, also vegan ist es, glaube ich, nicht. Einfach, wenn da mal öfter auch so Wachteleier am Spieß und so.
Nee, genau, das meine ich. Aber wenn du, so Dinge. Die, wenn da jetzt Eier nicht dabei sind, ist ja. Der Rest jetzt nicht so ein riesengroßes Thema.
Ja, wird auch
Thema.
Nicht mit Butter gearbeitet, nee. Käse sowieso nicht. Also von daher, ja, und das finde ich ist, das ist ein sehr guter Travel-Tipp für Menschen, die versuchen, obwohl mittlerweile, also man kriegt schon wirklich fantastische vegetarische Dinge auch in Vietnam und in Thailand. Ist manchmal ein bisschen an der Garküche schwierig, weil auch das Wort für vegetarisch hat in beiden Sprachen, gibt es das mal wieder in irgendwie 25 verschiedenen Tonhöhen und dann ist es
ja, und
unmöglich, es richtig auszusprechen und dann heißt es vielleicht wieder Tee oder sowas. Und naja, und also es funktioniert auf jeden Fall da irgendwie, also man kriegt auch wirklich ganz köstliche Dinge abseits von Tempeln, aber einfach mal gucken in der Nähe von Tempeln, wenn da irgendwo ein Restaurant ist, wo eben diese Wimpel dranhängen. Einfach mal reingehen, ist fantastisch. Und auch, wie gesagt, es gibt häufig Supermärkte direkt in Tempelnähe, wo eben dann tolle, also ich sage jetzt mal Fleischersatzprodukte, aber das sind dann halt wirklich irgendwie, ne, so ein Chicken aus Seitan und so weiter, ist die Kühltruhe voll damit und eben die Soßenauswahl, die finde ich ja dann höchst interessant. Und ich kenne jemanden, der dann halt anschließend sich den, also mittlerweile gibt es sie auch in Deutschland, aber früher war das eben noch nicht so, dass du halt deine vegetarischen und veganen Sößchen eben dann eben auch häufig auf Pilz- oder auf Algenbasis bekommen hast. Und dann war möglicherweise der Koffer klimpernd voll mit bestimmten Flaschen.
Aber in der christlichen Fastenzeit spielt natürlich Fisch eine mega große Rolle. Ja. Und deswegen werden wir eine christliche Fastenspeise zubereiten jetzt.
Anka, wir machen jetzt einen roten Heringssalat. Mhm. Und ich liebe da ja alles dran. Ich weiß, also ich glaube, es gibt wirklich nur Leute, die das lieben oder hassen. Mir ist noch nie jemand begegnet, der sagte, ja, ist so okay.
Brauche ich, aber muss ich nicht haben.
Ja.
Kann ich, du weißt, was ich meine.
Ja, also pass auf, ich habe natürlich Matthias. Dann brauchen wir, sonst wäre es ja kein roter Heringssalat, Rotbeete, Essiggurke, ich habe ein Äpfelchen und Dill. Und dann machen wir uns natürlich ein sehr nettes Dressing aus. Ich habe einen richtig schönen griechischen Joghurt. Viele nehmen auch sowas wie Schmand oder Sauerrahm, aber ich kombiniere auch sehr gerne Mayonnaise mit Joghurt.
Ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich da muss eine kleine Mayo rein.
Es muss eine kleine Mayo rein, bin ich komplett bei dir. Ich schaue gerade mal. Ja, guck mal, hier ist doch noch ein Schwung Mayo. Und ich mache aber auch sehr gerne ein bisschen Senf natürlich an unser Dressing. Und dann ist natürlich ganz lecker, weil wir machen ja auch Essiggurken rein, dass wir natürlich Essiggurkenwasser an unser Dressing machen. Wir sind ja keine Vollidioten. Ich mache auf jeden Fall auch eine kleine Prise Zucker dran.
Ja.
Da bin ich jetzt auch nicht. Matthias und Honig sehe ich irgendwie noch nicht so.
Nee.
Da bin ich, glaube ich, einfach bei einer Prise Kristallzucker. So, und jetzt kommt hier Essiggurkenwasser. Einfach mal ordentlich zack da rein. Lecker wird das. Oh, Anke, ich freue mich wirklich sehr. Ist das etwas, was. Gibt es da irgendwie eine Familientradition?
Nee, aber die Familientradition, es findet in meiner Familie statt.
Ja, super.
Also, und alle paar Monate kriege ich da einen richtigen Jeeper drauf und muss das dann sofort essen.
Ja. Genau so ist es bei mir auch. Ich glaube, meine Schwester hasst kaum etwas mehr als roten Heringssalat, weil sie sowohl Hering, also Matthias, als auch Rote Beete ablehnt. Aber ich glaube, alle anderen essen das einfach. Ich liebe das auf Brot.
Ja. Schwarzbrot oder so ein dunkles Vollkornbrot.
Ja, genau. Weil natürlich sind jetzt hier auch ein paar dampfende Pellkartoffeln dazu. Das wäre natürlich auch ein Traum. Aber
du mal reintun hier?
Nee, ich probiere einmal kurz. So, und gerne nochmal, ich mache noch einen Schwung Salz dran. Und dann können schon die ersten Zutaten da rein. Und ich finde, du hast dich auch spontan für die perfekte Würfel- oder Stückgröße entschieden. Ich finde, das darf ruhig ein bisschen gröber sein. Das muss nicht so fein sein.
Ja, aber auch jetzt nicht so. Ich habe jetzt die Gurke für mein Gefühl ein bisschen zu groß geschnitten. Muss ich jetzt jedes Stück einzeln noch. Weil ich erst dachte, vielleicht halbe Scheiben, aber habe ich dann doch nicht gefühlt.
Oh.
Ich finde 1 Zentimeter Kantenlänge gut.
Oh, ja, okay. Ich wäre bei 1,5 auch noch. Okay.
Ja, okay, weil wahrscheinlich sind das 1,5. 1 bis 1,5. Also, ja, nee, die Äpfel sind eigentlich auch ein bisschen größer.
So, mit dem Salz würde ich dann tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, weil der Matthias hat schon relativ viel Salz, die Essiggurke hat viel Salz. Anke, das ist so lecker, wir essen das jetzt.
Ich rieche in erster Linie den Joghurt.
Ich rieche Essiggurke am meisten.
Ja, das, ja.
Alles bissen?
Mhm. Mir macht das einfach, Spaß zu essen. Es hat, also der Matthias hat sehr viel Salz.
Ja, Vollgas.
Die rote Bete hat aber so eine schöne Erdigkeit. Die Salzgurke bzw. die Essiggurke bringt so eine Säure rein. Der Apfel macht so Frucht und Knack.
Ich nicke ganz eifrig. Ich finde, dass der Dill da auch einfach großartig zupasst. Weil Dill macht eigentlich sehr vieles sehr viel besser. Und ja, ich glaube, ganz klassisch wird er eher mit Schmand oder mit Sauerrahm angerührt. Ich mag aber einfach auch diese Mischung aus Joghurt und ein bisschen Mayo. Also es ist wirklich ein Teil Mayo, zwei Teile Joghurt, sowas, ne?
Ich finde, es ist aber auch so ein bisschen ein, was hast du gerade da?
Mhm.
Also irgendwie würde ich mich da jetzt, was das Milchprodukt angeht, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht mit Magerquark machen.
Ich überlege gerade, weil ich häufig den Apfel daran nicht so geil finde. Jetzt finde ich den Apfel aber großartig. Ich glaube, wenn man sagt, ich möchte ihn ein bisschen ziehen lassen, lass also Schnibbel, rote Beete, Essiggurke und Matthias zusammen, mach dein Dressing, verrühr das, lass das ziehen, dass das richtig schön super pink wird und dann mach kurz vor knapp den Apfel rein. Dass der noch diesen frische Kick hat, das gefällt mir gut. Dazu jetzt aber, bei mir läuft echt das Wasser im Mund zusammen, dazu jetzt ein paar Pellkartoffeln, boah, das finde ich schon, das gefällt mir. Ja, da bin ich da.
Und wo du gerade Pellkartoffeln sagst, ich mag schon auch sehr, sehr gerne Heringsstipp, Hausfrauenart,
ja.
Was ja eigentlich so ein bisschen was Ähnliches ist wie das, was wir gerade essen, nur ohne rote Beete, was auch so eine sahnige Heringshaftigkeit ist, was ja auf ganz, ganz vielen rheinischen Speisekarten ja auch draufsteht, was ich mir auch echt oft bestelle, wenn es das gibt. Das ist halt in so einer hellen Soße. Also eigentlich auch eben in so einer Milch, Joghurt.
Auch so ein Sauerrahm, so ein Schmand.
Genau.
Wir haben, ich glaube noch, hier hätten natürlich auch noch ein paar Zwiebelchen gut gepasst.
Ja.
Rote Zwiebel.
Ja. Oder auch die hellen, die ganz normalen.
Genau. Oder auch ein amtlicher Schnittlauch. Der hat ja manchmal auch, ne, also wenn man sagt, diese Zwiebeligkeit will ich nicht den ganzen Tag im Rachen haben, weil ich würde auf jeden Fall mit einer rohen Zwiebel arbeiten.
Mhm.
Dann hilft manchmal aber ein Schnittlauch oder halt ein Frühlingslauch. Das ist so ein bisschen milder. Im Matthias Hausfrauenart, also Heringsstipp Hausfrauenart, ist auf jeden Fall eine Zwiebel drin, ein Äpfelchen, ich glaube optional die Essiggurke.
Mhm.
Und das ist halt so richtig, da ist so ein richtig Amt, das ist nicht so ein kleines Dressing, sondern das ist
schon. Nee, das ist schon eine fette, sahnige Soße.
Exakt, das ist quasi mehr Schmand als Matthias.
Das finde ich aber auch, also da kommen dann auch ganz klassisch eben Kartoffeln dann dazu. Und dann kannst, also dann bist du halt auch in so einer Pellkartoffel mit Quark-Situation im
auf
Kopf.
Auf jeden Fall, wo mal ein bisschen Matthias vorbeikommt.
Mhm.
Passt ja auch einfach mega zusammen.
Und Hering ist eine sehr klassische, christliche, wird in der Fastenzeit vor Ostern gegessen Speise, weil es eben Fisch ist und weil du den halt so lange und so gut auch lagern kannst, ne? Weil der ja so eingelegt ist quasi. Und ich hab sowas, hab wieder so einen schönen geilen Brauch gefunden im Zusammenhang mit Hering. Und zwar habe ich gelernt, dass es in Irland den Brauch der Heringsbeerdigung gibt.
Ich hab quasi jetzt schon den Schaumstofffinger an. Du
willst jetzt einen Hering beerdigen, ne?
Ich möchte jetzt wirklich, also auch so ein, wahrscheinlich irgendwie ein kleiner Sarg und irgendwie eine kleine Andacht und so weiter. Ja, doch, ich bin jetzt am Start. Ich möchte alles wissen. Imaginäres Popcorn ist hier. Wer beerdigt und warum Heringe?
Die Leute, die beerdigen den Hering. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Nubbelverbrennung eigentlich in Köln. In Köln wird ja an Veilchen Dienstagabends der Nubbel verbrannt.
Weil der an allem schuld ist.
Der ist an allem schuld.
Da denke ich mir aber auch regelmäßig, ganz kurz, aber hier, ne, also it's happening, denke ich mir auch regelmäßig, hoffentlich wird das zugezogenen Menschen in irgendeiner Weise erklärt. Nicht, dass da wirklich irgend so ein ahnungsloser, zugezogener Nicht-Kölner irgendwann abends aus dem Fenster guckt und da läuft halt wirklich, da marschieren so eine riesige Menschentraube mit Fackeln.
Ja, aber im Zusammenhang mit Karneval, glaube ich. Also ich glaube,
es ist schon, es hat auch ein bisschen was bedrohlich so. Und ja, dann wird da halt so ein, wird da so ein Käfig aufgebaut und mit so einem Zeremonienmeister. Also ich glaube, weil wirklich Leute außerhalb Kölns kennen das vielleicht nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, wie das mit anderen so Helau-Karnevalisten ist, ob es da auch sowas gibt. Und das sind halt so Puppen, die sitzen auf der Kneipe drauf. Das ist der Nubbel. So, und dann wird halt an falschen Dienstagabends werden diese Nubbel von so einem Zeremonienmeister, der aussieht wie Freddy Krüger, werden die eingesammelt und dann werden die halt in so einer öffentlichen Schau bei Dunkelheit, werden die in so einem Käfig quasi verbrannt, die werden angezündet und da steht halt wirklich eine wütende Meute drumrum, die immer brüllt. Also der Zeremonienmeister sagt dann,
wer hat gemacht, dass ihr eure Frau betrogen habt an Rosenmontag?
Und der alle Nubbel. So, der Nubbel war's.
Wer hat gemacht, dass du dich ins Koma gesoffen hast?
Und hast alles vollgekotzt. Der Nubbel war's. Also alles war der Nubbel grundsätzlich. Und dann steht da natürlich diese rufende Meute, die haben auch gerne so Fackeln. Also da ist dann auch, ne, du weißt schon, eine Feuerwehr ist schon auch dabei.
Ja, es ist
so
doch auch, also es gibt doch auch dann so Prozessionen von jedem, also und dann gibt es so zentrale Nubbel-Verbrennungsplätze in den Vierteln und dann gibt es
genau, also vor allen Dingen in den Karnevals Vierteln, wo halt viele Kneipen sind, weil wirklich, wenn man mal hochguckt,
an jeder Kneipe hängt so ein
an jeder Kneipe oder an ganz vielen traditionellen Kneipen, wo Karneval gefeiert wird, sitzt halt oben wirklich, ja, so sieht ein bisschen aus wie so eine
Vogelscheuche,
wie so eine Puppe, wie so eine Vogelscheuche, genau. Ja. So, und das ist der Nubbel. So.
Auf jeden Fall, der Hering. Der Hering wird am Ende der Fastenzeit begraben, weil, du kannst dir vielleicht schon denken, wo die Reise hingeht.
Oh nein, das arme Ding, ey.
Gesalzene Heringe waren halt, also dieser Brauch kommt aus Südirland, waren ein Hauptnahrungsmittel für die streng katholischen Iren in der Fastenzeit, die sich im Gegensatz zu den Schwaben mit ihren Herrgottsbescheißerle an die Fastenzeit gehalten haben. Und die hatten halt am Ende der Fastenzeit überhaupt gar keinen Bock mehr auf die Heringe. Und vor allen Dingen waren auch Metzgereibetriebe ganz sauer auf die Heringe, weil die natürlich weniger Umsatz hatten in der Fastenzeit, weil natürlich keiner Fleisch gegessen hat von den streng katholischen
Iren. Ja, aber das ist so eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr.
Ja, auf
weil
jeden
Fall.
Weil
der Hering ist ja nicht dran schuld, sondern natürlich das katholische Regelwerk.
Ja, das ist
mal ganz
wie,
kurz.
Wie mit dem Nubbel. Auf jeden Fall
ist, nicht
ist
der, Nubbel, Leute.
Der Brauch, der teilweise eben noch immer gemacht wird an Karsamstag oder Ostersonntag, dass eben ein Hering an einer Holzstange oder an so einem Seil befestigt wird und dann eigentlich wirklich genau wie bei der Nubbelverbrennung, die Bevölkerung trifft sich und beschimpft den Hering und diese Prozession, die hat auch einen Namen, die heißt Whipping the Hering und da wird halt durch die Ortschaften gezogen und da wird halt dieser Hering monstranzartig durch die Straßen getragen,
nein,
der ist alles schuld. Und ganz traditionell, die Reste des Herings, die wurden eben dann vor den Toren der Stadt im Fluss versenkt, aka der Hering wurde beerdigt,
boah,
vor Ostern.
So, die hatten so richtig keinen Bock mehr auf Hering, ne?
Ich meine,
wie sehr muss man keinen Bock mehr auf Hering haben, um sich so eine Prozession auszudenken?
Um die Heringsbeerdigung zu machen.
Whipping the Hering klingt aber wirklich, ehrlich gesagt, klingt es nach einem ganz schäbigen Porno.
Ich finde, Whipping the Hering klingt nach einer zusätzlichen Umschreibung für Masturbation männlich.
Ja, zu 100%.
Whipping the Hering.
Ja. Jedenfalls, es tut mir so leid für den armen Hering. Und das wird aber heute noch gemacht.
Ja, halt, ja, also wie halt auch der Nubbel verbrannt wird und so. Und ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet der Brauch ist. Aber ich finde es irgendwie witzig, dass es das immer noch da eben in Südirland gibt, dass die dann den Hering beerdigen.
Ich glaube, Whipping the Hering geht sofort in mein Vokabular. Mal gucken, was ich damit in Zukunft so umschreiben werde. Aber irgendwie gefällt es mir sehr gut.
Ich muss halt sagen, ich verstehe das schon auch, dass du dann vielleicht irgendwann auch keinen Bock mehr auf Hering hast. Ich habe dieses Jahr ein sehr gutes Kohljahr. Ich habe Kohl noch gar nicht über, aber teilweise denke ich mir dann auch so Whipping the Cabbage. Kann ich mir am Ende des Winters irgendwie auch vorstellen, dass ich keinen Bock mehr auf Kohl habe.
Bei mir ist es eher Whipping the Pumpkin. Also das könnte ich mir schon eher vorstellen, dass du spätestens im Februar an so einer Angel
eine Kürbislaterne,
so einen Hokkaido-Kürbis hast und den trägst du vor die Stadttore und zündest den an und sagst, bis zur nächsten, bis Halloween will ich dich nicht wiedersehen. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber mir fiel gerade noch ein, als du sagtest, ein mini kleiner Exkurs, wir sind ja immer noch in der Fastenfolge. Sorry, ist jetzt einfach so. Du warst aber, man hat so die Schnauze voll von Dingen, dass man sie vors Stadttor trägt und anzündet.
Ja.
Und du hast gerade den Kohl noch mit reingebracht. Haben wir über die magische Kohlsuppe gesprochen?
Nee, aber über die können wir gleich nochmal sprechen. Ich würde das Heringsthema erst nochmal zu Ende machen. Weil Matthias haben wir jetzt auch in unserem Heringssalat drin, ne? Ganz streng genommen hat Matthias aber auch eine Saison.
Mhm.
Also Matthias ist ein junger Hering, ein Hering, der quasi gefangen wird vor der Geschlechtsreife. Und den gibt es eigentlich erst ab Mai, aber natürlich gibt es das ganze Jahr über TK-Ware und deswegen gibt es das ganze Jahr über Matthias. Aber ganz, ganz traditionell ist es so, im Mai, Juni, da wird der New Haring quasi gefangen. Und ich möchte eigentlich auch mal, da gibt es natürlich dann in den Regionen, gibt es dann ja auch die Feste, ne? Da wird dann der hollandsche Nieuwe oder der Nieuwe Haring wird gefeiert. So 15. bis 18. Juni ist eigentlich Saisonstart und geht auch nur bis Juli, weil die Heringe dann eben zu alt werden und die eben vor der Geschlechtsreife gefangen werden. Und das hat dann so eine bestimmte Art, wie die quasi eingelegt und fermentiert werden. Durch irgendwas, was in ihrem Körper ist, irgendwelche Innereien, die fermentieren quasi den Hering, aber
ich glaube, das Wort Milchsäure, Bakterium spielt da auch noch irgendwie eine gewisse
Rolle. Ja, in irgendeiner Innerei, entweder Leber oder irgendwas, ist quasi, sind so Enzyme drin, die dann irgendwie quasi noch mitfermentieren. Und ganz klassisch wird der so als Filet quasi dann angeboten und den isst du dann auch im Ganzen.
Ja,
ne?
Du hältst ihn
packst den
so am
Schwänzchen fest und dann
Da gibt's
rein in den Schlund. Da gibt's von Angela Merkel so ein paar Fotos auch. Wird
ja,
nämlich auch nicht nur in Holland gefeiert, auch so an der Nordsee einfach, Ostfriesland und sowas.
Ja, mir wurde neulich noch ein sehr witziges Reel reingespült, wie Olaf Scholz Monsieur Macron versucht hat, vom norddeutschen Hering zu überzeugen. Und ich sag mal, so lief so semi. Ja, genau. Also die werden einfach so eingesalzen und fermentieren da so fröhlich vor sich hin. Und deswegen werden die auch häufig zwischendurch mal ein bisschen gewässert oder abgespült anschließend.
Ja.
Und deswegen meinte ich vorhin auch, wenn wir diesen fantastischen Salat zusammenrühren, da mit dem Salz ein kleines bisschen aufpassen,
weil
der Hering an sich einfach schon, der wird eingesalzen, das Ding
ist
salzig.
Der ist super krass salzig, ja. Aber ich finde schon diese Matthias-Tradition, ich mag das schon auch gerne. In Holland wird dir dann natürlich auch gerne mal so ein ganz weiches, weißes Brötchen noch daneben gelegt und sowas. Das dann ein bisschen, Zwiebel kommt dann auch immer dazu, manchmal auch so bisschen Gurke, so ein Pickel.
Ja,
das finde ich schon geil.
Ich möchte zu so einem Weihfest. In Italien heißen die ja immer, wie heißen die denn nochmal? Sagra, glaube ich. Und es sind immer Weihfeste. Also dann ist es halt irgendwie ein Wochenende feiert ein Dorf die Walnuss, weil da halt Walnuss angebaut wird. Und ich möchte zum Matthias Weihfest.
Zum Holland Senior.
Irgendwo an der Nordsee.
Ja.
Und möchte da gerne hier das so am Schwänzchen festhalten. Und dazu ein Berg Pellkartoffeln, das hätte ich schon gerne.
Ja.
Das klingt magisch. Wie sind so, weil es gibt ganz viele Leute, die sowas ja auch wirklich als Kateressen in sich reinstopfen, sei es ein Rollmops oder ein Brathering oder so Geschichten. Wie ist so, ich meine, ich glaube, Elektrolyte dürfte wahrscheinlich einiges da am Start sein. Wäre das was du verkaterst möglicherweise oder halt, ne, wir kennen es schon, so eine Dose Hering in Tomate.
Wir haben doch die Dosenfischfolge haben wir doch auch gemacht.
Ja.
Waren gar nicht mal so geil, die Heringe
die
unserer Kindheit.
War besser als die Gegenwart. Würdest du verkatert einen Rollmops essen?
Nicht standardmäßig, nee. Höchstens, wenn ich verkatert in so einem Brauhaus sitzen würde und da würde Heringsstipp Hausfrauenart auf der Karte stehen, dann würde ich mir das bestellen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich das, da würde ich mir eher eine Gurke reinziehen.
Das gab es in meinem Lehrbetrieb immer auf dem Frühstücksbuffet. Da war natürlich auch die Ecke mit dem Fisch auf dem Frühstücksbuffet. Und da lag immer Rollmops, roter Hering, also hier mit Rote Beete, was wir gemacht haben.
Rollmops ist doch auch noch mal, das ist doch auch ganz sauer auch, ne?
Auf jeden Fall. Das ist der Matthias oder der Hering, einmal um so ein Stück Essiggurke drumherum gewickelt, ja, und dann mit so einem Spießchen festgehalten.
Oh, das ist auch natürlich ein unlackiertes Spieß.
Ja.
Ich krieg direkt Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle.
Witzig. Ich find's, weil es so retro ist. Das hat so ein bisschen die Optik von so einer aufgespießten Olive in einem Martini-Glas, nur halt die norddeutsche Version davon.
Und diese Spieße, ich habe das Gefühl, diese Form von Spießen wird auch nur für Rollmops verwendet. Ja. So flach. Eigentlich, ich würde sagen, hat so die Größe von einem kleinen Finger, ja, die Länge.
Streichholz, ein bisschen länger als Streichholz.
Ja, so ein plattgedrücktes Streichholz ein bisschen. Und dieser angespitzte, oh, ja.
Ja, auf jeden Fall, also auf dem Frühstücksbuffet war mindestens dreierlei Hering. Mindestens, also in Rot, in Natur, ohne irgendeine Soße, Rollmops, dann auf jeden Fall Räucherlachs ohne Ende, Forelle und auch immer so eine Schale mit Krevettencocktail.
Mm.
Muss ich sagen, ich glaube, andere Leute müssen beim Frühstück wirklich, die müssen ganz dolle brechen, wenn sie drüber nachdenken, einen Rollmops zu essen. Ich könnte mir das ab und zu schon mal vorstellen. Aber ich bin da auch, also ab und zu darf es mal ein Müsli in Porridge mit Beeren sein und Joghurt. Und am nächsten Tag kann ich mir schon ein Vollkornbrötchen mit Rollmops vorstellen. Mache ich schon.
Brathering ist dann ja auch, es gibt auch woanders heißt diese Zubereitung Escabeche, glaube ich, ne? Da wird erst gegart und vielleicht, also Brathering, das ist auf jeden Fall irgendeine Art von Teig oder Hülle, ja, oder irgendwas,
genau,
ist da drauf.
Ich denke auch gerade an sowas, ob der einfach nur in Mehl gewendet und dann quasi angebraten oder frittiert und dann wird der in so einen sauren Sud, ja, gelegt.
Mhm.
Muss ich sagen, da habe ich so alle 2 Jahre einen krassen Jeeper drauf.
Ich nicht.
So, aber wie gesagt, nicht so einmal im Jahr, sondern alle 2 Jahre.
Nee, wahrscheinlich, wenn du mir das, ich hab das gerade mal gegoogelt, Escabeche kommt so Spanien, Lateinamerika, Nordafrika. Wenn du mir das da in so einem Zusammenhang vorsetzen würdest, würde ich sagen, Brathering würde ich mir nicht, sehe ich nicht bei mir, aber Escabeche schon. Nee, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an den Portionsgrößen, in denen es im Supermarkt steht.
Das sind immer so ganz große Gläser.
Weil da sind riesengroße Gläser. Und
riesig,
ich würde so denken,
ja,
wenn da mal ein kleines, ich meine, die haben dann wahrscheinlich auch eine bestimmte Größe und keine Ahnung. Wenn die Portions- oder die Glasgrößen nicht so groß wären, dann, weil sonst, wenn ich alleine schon daran denke, du hast einmal Bock auf einen Brathering,
ja,
und dann
also meinst
Rollmops,
du, wie oft da schon so ein angefangenes Glas in,
nee,
meinem Kühlschrank
das
vor sich hin fermentieren durfte, bis ich dann halt irgendwann feststellen musste, oh, verdammte Axt, nee, Jule, du kriegst das nicht leer, auf gar keinen Fall. Ich hatte mal eine Englischlehrerin, die felsenfest von sich behauptet hat, sie hieß Brathering. Es wurde natürlich exakt geschrieben wie der Brathering. Kannst du dir vorstellen, wie angehende Teenager mit dieser Situation umgehen. Ja.
Aber die Kohlsuppe, Jule.
Ja,
die magische. Aus der Tina-Freundin für sie.
Es gab ein eigenes Kochbuch. Es gab das magische Kohlsuppen-Kochbuch. So ein kleines, weißt du, diese kleinen Geschenkbuchformate.
Mhm.
Und ich weiß noch genau, wie es aussieht. Das lag bei uns auf dem Wohnzimmertisch. Und du, das war die magische Kohlsuppen-Era. Also es gab mehrfach den Versuch, natürlich, weil Teenie Jule und natürlich auch meine Schwester, wir waren ja, ne, Kate Moss sagt, nichts fühlt sich so gut an wie dünn
nichts
zu sein.
Nichts schmeckt so gut, wie,
genau,
sich dünn sein anfühlt. Ne?
Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Und das haben wir natürlich also geglaubt. Also haben wir verdammte Kohlsuppe gekocht und haben über Wochen diese behämmerte Kohlsuppe in uns rein geschüttet. Und das ist definitiv etwas, also das ist ja quasi kurz vor Heilfasten, nur halt noch mit ein bisschen Gemüsestücken, mhm, drin. Und das wäre etwas, was ich vor ein Stadttor trage und beschimpfe und anzünden möchte. Das wäre sowohl den Bottich mit dieser verdammten Kohlsuppe als auch das Büchlein. Hat es in deiner Jugend eine Rolle gespielt?
Auf jeden Fall gab es eine Eskapade damit. Und ich fand die so, oh, das hat gar nichts mit mir gemacht. Und dann haben wir die sogar noch püriert.
Ja.
Und ich sag mal, was pürieren, wo gar kein Milchprodukt drin ist, das ist halt irgendwie.
Es war ein Smoothie, es war ein lauwarmer Smoothie.
Und vor allen Dingen bei der Kohlsuppe ging es ja dann auch darum, dass du die idealerweise wirklich den ganzen Tag isst und, ja, magische Kohlsuppe. Hat mir echt lange Weißkohl, also es war auch vor allen Dingen, kam da Weißkohl halt rein.
Exakt. Hat dir Weißkohl verdorben, ne?
Es hat mir ein bisschen Weißkohl voll verlitten. Also ja, ich habe das Gefühl, ich hole mir das jetzt ganz langsam erst wieder zurück. Also
mit Hilfe der chinesischen Küche zum Beispiel.
Mhm.
In chinesischen Restaurants immer das Kohlgericht bestellen, unbedingt. Ja. Fantastisch. Aber ich bin mittlerweile auch wieder auf Dingen wie Kohlrouladen oder sowas. Finde ich fabelhaft, liebe ich sehr. Aber tatsächlich ist diese, siehste, da sind wir wieder im
Generational Trauma, magische Kohlsuppe.
Es ist wieder der, ne, wenn dir einfach wochenlang quasi dieses eine Ding vorgesetzt wird, dann möchtest du es am Ende beschimpfen und anzünden.
Ich habe das, aber da kann ich, der arme noch nicht Weißkohl mal wochenlang ja durchgehalten, für, ehrlich gesagt. Ich habe das, wahrscheinlich hatte ich nach 2 Tagen keinen Bock mehr.
Ja, ich glaube, ich habe mir schon dann auch irgendwie abends heimlich hier die Celebrations-Dose aufgemacht. Aber am nächsten Morgen gab es halt wieder Kohlsuppe. Ja, also großartig. Wir machen eine nette Hausaufgabe. Es ist keine Kohlsuppe.
Bevor wir eine Hausaufgabe machen, machen wir erst die Hausaufgabe. Machen wir erst Hausaufgabe.
Also ich verspreche, dass es keine Kohlsuppe ist. Wirklich, schwöre. Und es ist auch kein, es ist nichts mit Hering. Aber wir nehmen die Fastenzeit schon auch total ernst. Wir machen einfach was Vegetarisches. Es gibt was ganz, ganz, ich habe mir aufgeschrieben, Let's Go Veggie, aber mit Spaß, weil ich gerne möchte, dass vielleicht Menschen, die Fleisch fasten zum Beispiel und noch nicht so wahnsinnig viel Gemüse so alltäglich in ihrem Ernährungsplan drin haben und dann da auch vielleicht manchmal so ein bisschen spaßbefreit drüber nachdenken, die wollen wir alle auf unsere Seite holen.
Wir wollen ein bisschen Soul Food und ein bisschen Wärme haben und so ein bisschen dieses Gefühl von geile Schlotzigkeit.
Exakt.
Aber
Umami.
Nicht immer nur Tortellini mit Käsesoße, was ja auch wundervoll vegetarisch ist und geil.
Ja, je nachdem, welche Füllungen in den Nüdelchen sind. Aber, ja, aber es geht einfach darum, so, also auch Veggie und auch vegan. Ich glaube, man kann meine Hausaufgabe auch in vegan ausbauen, auf jeden Fall.
Man kann das,
das mit hat nichts mit spaßbefreit zu tun und es hat auch nichts mit Verzicht zu tun und mit irgendwie weniger Genuss. Nein, wir machen Veggie aber mit Spaß. Und zwar, um jetzt mal alle so ein bisschen reinzuholen, ich liebe in einem indischen Restaurant ein Butter Chicken.
Ja. Geile Scheiße.
Butter Chicken ist so lecker und das ist ja schon eine, das ist letztendlich eine Tomatensuppe, Soße, nicht Suppe, sondern eine Tomatensoße, die so ganz, ganz sämig und cremig, sahnig, rahmig ist.
Feist, üppig und voll.
Es ist eine feist, üppig, volle Tomatensoße und da lümmeln natürlich wunderbare Gewürze noch mit dran, Kreuzkümmel, Koriander und so weiter und so fort. Und da lümmeln halt eben so ein paar Hähnchenstücke drin rum. Und das machen wir mit Halloumi.
Geil.
Es gibt ein Halloumi-Butter, Butter-Halloumi.
Butter-Halloumi.
Ein Butter-Halloumi.
Butter-Halloumi.
Ganz, ganz köstlich. Schreibe ich ein richtig schönes Rezept in die Shownotes.
Und wenn man das vegan machen will, kann man das echt gut mit Tofu einfach machen, ne? Mit Naturtofu. Kann man das super gut machen.
Ja, und
oder auch mit Kichererbsen. Oh, Butter Chickpeas habe ich auch schon mal gemacht.
Butter Chickpeas und was auch lecker ist, ich finde immer die Mischung aus Blumenkohl und Kichererbsen, finde ich auch, weil der Blumenkohl noch sowas schon fast Kartoffeliges irgendwie, also weißt du, so ein, ja, einfach so diese, man, ich finde, man braucht so ein bisschen größere Stücke da noch mit drin, finde ich auch ganz köstlich. Und im Rezept ist auf jeden Fall Butter drin, das kann man im Zweifel mit veganer Butter auch ersetzen, weil man möchte irgendwie diese dicke, sämige, zähe Konsistenz.
Ja, da nehmen wir aber keine Verantwortung für eure Butterauswahl, weil wir haben auch schon mal festgestellt, veganes Streichfett wird wahrscheinlich immer besser, aber wir haben uns jetzt nicht so durchgetestet.
Genau. Aber also es wird auf jeden Fall, wir haben gesagt, Veggie mit ganz viel Spaß und das machen wir jetzt.
Halloumi,
und das
wird, möchte ich jetzt essen, finde ich richtig geil. Ist,
Butter-Halloumi finde ich richtig, lecker.
Braucht man ja auch nur einen Topf für.
Ja, machst ein bisschen Reis dabei.
Liebe ich.
Lecker. Vielleicht noch einen kleinen Reiter und ein bisschen Brot. Ah, köstlich. Finde ich einfach nur richtig, richtig gut. Und ihr könnt ja das Spice-Level selber einfach euch erschließen, wie wumsig soll es sein. Könnte ich jetzt einfach. Ich habe jetzt so imaginär so dieses Brot in der Hand und wisch damit gerade so den Teller ab. Ja, mir läuft auch schon wieder das Wasser im
Bauch
zusammen.
Ja, mir auch total. Und wir, also das habt ihr vielleicht gemerkt, potenziell, wir haben ja dieses Staffelrezept in dieser Staffel mit ein paar Ausnahmen und ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch vorstellen könntet, dass Fastenzeit beziehungsweise Fastenspeisen kein Teil unseres Staffelrezeptes
ist. Ist keine Zutat.
Also einige Zutaten aus dieser Staffel ergeben am Ende, wenn wir zusammen Ostern feiern, ein Rezept. Und ihr könnt mitraten und mitmachen, wenn ihr eine Ahnung habt, was das Rezept am Ende sein könnte. Wir haben schon in unseren Koffer gepackt Mascarpone, Kaffee, Salz, Orange, Vanille, Mehl / Biskuit. Wir haben Zucker reingepackt und nächste Woche packen wir Kakao noch mit dazu. Nächste Woche ist die Fastenzeit vorbei. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, was da rauskommen könnte, dann schreibt eine Mail an mail@umamitown.de. Bitte nicht DMs schreiben oder so, aber es klappt erstaunlich gut. Es haben sich echt schon einige Leute gemeldet.
Und ich freue mich wirklich über jede Nachricht. Ist ganz, ganz schön.
Genau. Und dann gibt es ein Umamitown-Überraschungspaket.
Mhm.
Und bevor ihr uns eine Mail schreibt, könnt ihr uns bewerten.
Ja.
Auf manchen Podcast-Plattformen, da kann man so Sterne verteilen. Wir freuen uns auch immer über Kommentare. Bei Spotify kann man zum Beispiel kommentieren, wenn ihr Gedanken zur Folge habt, wenn ihr einen Shelfcare-Fall habt vielleicht auch. Wenn irgendwas im Regal leer oder im Kühlschrank leer werden muss, da freuen wir uns auch drüber. Ja, alles erzählt Leuten, dass es uns gibt. Und dann, wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr uns eine Mail schreiben fürs Staffelrezept. Und nächste Woche Kakao. Das wird
pudrig.
Pudrig. Das wird.
Es klebt so ein bisschen an den Fingern.
Ja.
Bitter?
Das wird bitter. Ja,
bitter wird es eigentlich nicht. Also emotional wird es nicht bitter.
Nein. Aber das wird. Und das wird gesünder, glaube ich, als man denkt. Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.